Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Ärzte in Film und Fernsehen. Ärzte im Podcast sind natürlich ganz klar interessanter als Ärzte im Fernsehen, finden wir. Aber MedizinerInnen in Kino und TV prägen unser Bild des Berufes ganz entscheidend. Das nehmen wir zum Anlass, um über die berühmten Ärzte auf dem Bildschirm und auf der Leinwand zu sprechen. Und damit verabschieden wir uns in unsere Sommerpause. Wir freuen uns auf ein Wiederhören nach den Ferien. Bis dahin, alles Gute. Dann würde ich als erstes gerne mal wissen, welche Ärzte waren denn eigentlich im Fernsehen oder auch im Kino in Ihrer Jugend überhaupt präsent? Können Sie sich erinnern, so den ersten Arzt oder so, den Sie auf der Leinwand oder auf der Mattscheibe mal gesehen haben?
Keinen blassen Schimmer.
Keinen blassen Schimmer?
Nee, also ich war jetzt wirklich kein Fan von Arztfilm oder Arztserien, ja. Bis heute nicht.
Ja.
Ich kann mich an die Docs in den Western erinnern.
Okay, ja, die immerhin.
Die waren allerdings
die mit meistens, der Ledertasche?
Ja, mit so einer Ledertasche. Die mussten meistens Kugeln aus irgendwelchen ja. Körpern von Menschen, die zum Glück noch lebten, heraus operieren. Mhm. Und manchmal schafft der Doc das vor Ort nicht so richtig. Der musste irgendein so ein Spezialist aus St. Louis kommen oder so. Der musste
ja, okay.
Auf den Wartemann, weil der konnte das dann.
Ja, das ist ja schon fast realistisch, dass der Spezialist kommen muss, oder?
Das war ganz interessant. Ein bisschen lustig war, dass der Doc meistens in stark angetrunkenem Zustand angetroffen wurde und erst nüchtern gemacht werden musste. Also dieses Klischee des
trinkenden Arztes
war da doch weit verbreitet.
Alkohol spielt überhaupt eine große Rolle. Ich weiß, dass auch als Betäubungsmittel die Leute immer dann Whisky bekommen haben und meistens auf ein Stück Holz beißen mussten. Da bin ich sehr froh, dass so das ungefähr. Heute nicht mehr so ist.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sagen.
Ich finde das ja super interessant. Also die meisten Leute haben ja eben auch keine Berührung mit Medizinerinnen und Mediziner. Bei Ihnen ist das natürlich so, wenn man mit zwei Ärzten als Eltern aufwächst, dann braucht man wahrscheinlich gar kein mediales Bild, oder?
Genau, das glaube ich ist schon auch ein Grund dafür, dass ich da klare Vorstellungen hatte, schon relativ früh. Die waren natürlich geprägt von der hausärztlichen Existenz meiner Eltern und von der Tatsache, dass ich natürlich auch viele Patientinnen und Patienten kannte und es immer ganz normal war, dass wir Kinder auch in die Praxis gingen, weil wir von den Eltern was wollten und da auch keine Berührungsangst hatten und auch die Patienten und uns da nicht böse waren, jedenfalls so, weil wir noch Kleinkinder waren. Das war irgendwie so ganz idyllisch und natürlich. Und insofern war mein Bedarf an Arztserien am heimischen Mittagstisch eigentlich schon gedeckt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht interessant ist oder nachdenkenswert, warum das so allgemein überhaupt zu den Sujets gehört, die gut laufen.
Ja,
das schon sehr, sehr lange.
Ja, klar.
Und das tun sie ja nicht nur im deutschen Fernsehen, das taten sie auch schon vorher. Und der Medizinmann war ja auch eine ganz besondere Figur, immer so ein bisschen umgeben von Mystik und auch Mythologie und von Salben, allen möglichen Getränken, rauchendem Elixier, was alle möglichen Dinge tun konnte, angeblich zumindest. Also so ein bisschen was Geheimnisvolles umwob ja dann schon das Dasein des Medizinmanns auch. Und das, glaube ich, trägt sich fort bis heute.
Also ich weiß, dass natürlich Hollywood eine ganze Menge Quatsch zusammen erfunden hat über die Native Americans. Aber ich glaube, eins ist ja klar. Also Menschen, die sich mit der körperlichen oder auch manchmal geistig-seelischen Gesundheit befassen, haben immer einen besonderen Status. Ich glaube, deswegen sind sie natürlich nicht nur im echten Leben interessant, sondern eben auch in Serien. Erstens das und zweitens, es geht ja immer um was. Nämlich oft um Leben und Tod. Und auch das sind ja Geschichten, die uns Menschen interessieren.
So ist es. Ja. Jeder ist ja auch ein bisschen selbst ein Doktor.
Ja. Was ich ganz spannend finde, ist aber bei Ihnen und in Ihrer Biografie, Sie hatten jetzt nun auch eine Mutter, die Ärztin war. Und wenn ich mir die Serien angucke, bis heute übrigens, natürlich gibt es jetzt heute auch Ärztinnen, aber der große Boss, der clevere Typ, der alles rauskriegt, ist meistens ein Mann.
Peinlich.
Ja, peinlich. Ja. Ich weiß, dass in den 80ern, als ich so sozialisiert wurde, da gab es natürlich die weiblichen Hauptrollen in der Schwarzwaldklinik. Das waren natürlich Krankenschwestern.
Ja, Pflegedienstleitung.
Oder Freundinnen oder Ehefrauen oder beides.
Ja, oder beides, manchmal. Meistens beides. Ich glaube, bei Dr. Brinkmann war beides.
Ja. Aber was ich ganz unbedingt Sie fragen wollte, ist, wie oft ist das jetzt passiert, sagen wir mal, als Sie klein waren, dass Leute in die Praxis gekommen sind und gedacht haben, Ihre Mutter ist die Sprechstundenhilfe oder Krankenschwester?
Gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht.
Gut.
Ja. Ja? Das hat es nie gegeben. Aha. Also nicht, weil meine Mutter so groß mannsähnlich auftrat, sondern weil die ganz natürlich mit einem guten natürlichen Selbstbewusstsein ausgestattet war und auch sofort das ausstrahlte und sich kümmerte. Die Frage ist nie aufgekommen.
Okay. Und die hatte auch den Respekt der Patienten immer bekommen, so wie es angemessen ist.
Es gibt Patienten. Meine Mutter ist 3 Jahre verstorben im Sommer. Im Alter von 92 und sie hat aufgehört zu arbeiten in ihrer hausärztlichen Funktion im Jahre 1995. Und bis heute gibt es Menschen, die sich an sie erinnern und die auch von ihr gelegentlich sprechen. Also ältere Patienten, die dann bestimmte Erinnerungen an sie haben und auch in besonderen Situationen von ihr betreut worden sind. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Tatsache.
Toll.
Und doch, ja, das ist so eine Hinterlassenschaft.
Ja, finde ich auch klasse. Wissen Sie, ob Ihre Eltern Ärzte in Filmen oder Serien gut fanden oder vielleicht auch schlecht fanden? Haben die sich mal darüber aufgeregt, wie unrealistisch das ist, oder?
Das so wenig wie ich.
Ja, ja, okay, verstehe. Ganz interessant. Also, was ich spannend finde, ist, dass Menschen sowohl von dem, was Mediziner können und machen, komische Vorstellungen haben, darüber sprechen wir aber gleich noch. Und dann haben sie eine sehr oft romantisch verklärte Vorstellung natürlich auch vom Ärzte-Dasein. Und da würde ich gerne mal anfangen. Was nämlich interessant ist, dass im Gegensatz zu allen anderen Nationen, Arztfilme oder Serien gibt es überall, aber bei uns spielt der Hausarzt eine ganz besonders große Rolle. Das müsste Ihnen ja eigentlich gefallen.
Ja,
überall anders ist es immer die Klinik oder der Klinikbetrieb. Hier ist es der Hausarzt und ganz oft natürlich der Landarzt.
Ja, ich glaube es, oder der Bergdoktor.
Oder der Berg, genau.
Oder der Schiffsarzt.
Ja, also
der Schiffsarzt spielt auch eine große Rolle.
Stimmt, ja. Stimmt. Aber also viel Heimatfilm, ne? Und viel, dann ein bisschen Exotik.
Viel Heimatfilm, ein bisschen Exotik. Und ich würde sagen, vielleicht wirkt das so, dass es der Hausarzt ist. Vielleicht ist es mehr der niedergelassene, wirtschaftlich selbstständige Arzt.
Na, das auf jeden Fall,
ja?
Klar.
Ob das jetzt auch der Hausarzt ist.
So, oder was
ja,
es da Bülow-Bogen, gibt
in Berlin, ja, ich erinnere mich gut. Ein wunderbarer Spruch, den ich nie vergessen habe. Und gelegentlich auch noch wieder zitiere. Das ist übrigens, weiß ich nicht, habe ich zufällig gesehen, beim Zappen hängen geblieben und habe dann irgendwie in diesen Bülow-Bogen reingeguckt. Und da kommt jemand großspurig zu der Theke dieser Praxis hier irgendwo in Berlin und sagt, ich bin Privatpatient. Und da sagt die Mitarbeiterin, macht nichts, wird hier auch behandelt.
Ja, schön. Haben Sie denn auch
das
mal gebracht?
Großartig. Oder nur?
Das war die großartig. Ja, super. Na, da können Sie auch noch was lernen.
Ja, eben, genau. Ja, genau.
Die Drehbuchautoren sind gut. Ja, ja.
Aber nein, vielleicht ja. Sensor für diese wirtschaftliche Selbstständigkeit und dieses Verhältnis, was zwischen Arzt und Patient in Deutschland einen, glaube ich, höheren Grad an Individualität hat, als es in Ländern ist, in denen eher staatlich organisierte Stellen ärztliche Behandlung und Versorgung vorhalten. Das prägt uns und ich glaube, das schlägt sich nieder in den Serien dieser Art.
Was ich mich allerdings trotzdem frage, ist, wenn der niedergelassene Arzt so gut bei wegkommt und die Heimat und der Landarzt und der Bergdoktor immer so positiv dargestellt werden, warum hat das keine Auswirkungen auf die Leute, die dann in den Beruf gehen? Also warum haben wir immer noch ein Problem mit Ärzten auf dem Land?
Das gucken die Falschen.
Ja, ernsthaft? Ja.
Das gucken die Leute, die wahrscheinlich ein gewisses Lebensalter haben, die von diesem Klischee angerührt sind.
Die nicht mehr die Ausbildung wollen.
So, ja. Die Ausbildung lange hinter sich haben, die eher vielleicht hoffen, dass bei ihnen Bergdoktor vorbeiguckt oder irgendwie noch lange bleibt, wenn sie einen haben. Also ich glaube, das ist das falsche Medium, um tatsächlich die sicher befriedigende Tätigkeit eines Landarztes oder Bergdoktors darzustellen und dafür zu werben. Das ist ja, ich glaube, haben wir schon darüber gesprochen, die Tatsache, dass wir feststellen, in ländlichen Regionen gibt es ja nicht nur keine Ärztinnen und Ärzte mehr, es gibt auch keine Apotheker und Apotheker, es gibt keine Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, es gibt keine Architekten, es gibt keine und so weiter und so fort, Handwerksbetriebe. Also das ist ein grundsätzlicher Trend der Urbanisierung, der seit Jahrzehnten anhält in der westlich zivilisierten Welt und nicht nur dort. Ob der für immer Gültigkeit besitzt, weiß kein Mensch. Und das war während Corona ja ein bisschen so.
Ja.
Da haben die Menschen festgestellt, oh, wenn wir nicht ganz so eng zusammenhocken, ist auch nicht ganz verkehrt. Und die Berliner Umgebung wurde dann aufgesucht und exploriert von denen, die sonst so sehr wenig Sinn für sie hatten. Und vielleicht ist der eine oder andere dann auch hängen geblieben mit einer Lebenssituation, die auf dem Lande eben genauso befriedigt oder eben unter Umständen sogar mehr Vergnügen bereitet. Also ich glaube, dass das auch mal kippen kann, auch mal anders werden kann. Jetzt ist es im Moment so und das wird nicht durch Heimatfilme verändert.
Das zweite große Genre ist das in der Klinik spielt, da ist natürlich super viel Action, viel Notfälle, ne? Da kann man viel für soziale Interaktionen sorgen. Vielleicht gibt es da ja auch Techtelmechtel zwischen Personal und
immer
so weiter.
Genau. Das gehört ja immer dazu.
Ja. Genau, also da kann man dann viel machen. Das ist eben international sehr beliebt. Bei uns ganz typisch, die große Klinikserie, die wir hatten, war dann trotzdem ein bisschen Heimatfilm, nämlich die Schwarzwaldklinik. Ja, also da ohne geht's scheinbar nicht.
Nein.
Aber wenn man jetzt an solche Leute denkt wie George Clooney, der berühmt geworden ist mit Emergency Room, oder genau, Dr. House. Dr. House ja nun auch als Tüftler, also als der Meisterdiagnostiker, der jede noch so exotische Krankheit rausfindet und so weiter.
Man muss einfach sagen, alles, was dort gezeigt wird, von Dr. House bis zur Schwarzwaldklinik, ist ja alles Klischee und gemessen an der Realität eben hoch unrealistisch. Jedenfalls oft, nicht in allem und immer und so. Also es gibt ja besser, schlechter gemachte Serien.
Ja, die Begriffe stimmen oft, die Behandlung selten.
Ja, die Behandlung stimmt dann, aber sie wird dann überzeichnet und muss dann irgendwie sich matchen mit anderen Handlungssträngen, eben im Techtelmechtel und anderen Dingen. Es muss alles miteinander verwoben sein und das ist für die Drehbuchautoren keine einfache Maßnahme. Das weiß ich und insofern glaube ich muss mein Verständnis haben und ich lege auch keinen Anspruch da an den Höchstgrad von Realismus. Aber das gehört natürlich vielleicht auch dazu den Gründen, warum Ärztinnen und Ärzte, jedenfalls meine Einschätzung, dass eher wenig gucken oder dann manchmal ein bisschen albern finden. Mhm. Aber die Menschen spricht's an und die Einschaltquoten sind hoch und es ist seit langem, seit Jahrzehnten erfolgreich.
Ich kann Ihnen eine lustige Anekdote erzählen. In einer Talkshow saßen zusammen George Clooney und Dr. House und wurden eben befragt zu ihrer Ärztevergangenheit sozusagen, Filmärztevergangenheit. Und dann haben sie beide erstaunt festgestellt, dass George Clooney sich an wahnsinnig viele Fachbegriffe und Texte erinnert und der Hugh Laurie an gar nichts. Also er sagt, er hat das 5 Minuten später schon vergessen und jetzt raten Sie mal, das Einzige, was er behalten hat aus seiner Dr. House-Rolle, ich glaube, der hat das ja über 8 oder 10 Jahre gespielt. Wissen Sie, was es ist? Wenn jemand Action sagt, fängt er automatisch an zu humpeln. Weil die Rolle ja humpelt. Und er muss sich das ist wie ein Pavlovscher Reflex. Das hat er behalten, aber keinerlei Begriffe. Was ich interessant finde, es gibt ja zu allem Untersuchungen. Und ich habe jetzt mal ein paar Fakten mitgebracht, wo Leute geguckt haben, wie sich Behandlungen in Filmen oder Serien unterscheiden von echten Behandlungen. Und das Erste, das ist, weiß ich, ist ein Thema, haben wir auch schon drüber gesprochen, völlig unrealistisch im Fernsehen. Ärztinnen und Ärzte haben immer wahnsinnig viel Zeit.
Ja, die haben irre viel Zeit. Und das differiert übrigens dann von den Dokumentationsbeiträgen, die es ja seit vielen Jahren gibt, die über den klinischen Alltag von Ärztinnen und Ärzten berichten, den Stress, den Zeitdruck, den Produktivitätsdruck, die Unterbesetzung in der Pflege, in der ärztlichen Versorgung und so weiter und so fort. Der Run auf die OPs, der Verdrängungswettbewerb zwischen unterschiedlichen Abteilungen und so weiter, was es alles gibt. Das wird seit doch einigen Jahren durchaus sehr realistisch in unterschiedlichsten, meistens so dritte Programme der öffentlich-rechtlichen Sender, die darüber Features machen und berichten. Das finde ich gut, dass das geschieht. Das vermittelt dann einen sehr realistischen Eindruck. Aber in den Serien wird es immer noch idealisiert. Mhm. Und dann hat der Arzt ganz viel Zeit. Der hilft auch beim Verfassen von Liebesbriefen. Also in allen Lebenslagen. Mhm. Und was ich interessant und spannend finde, Sie haben ja vorhin schon festgestellt, das sind im Wesentlichen Männer, die dann die ärztlichen Hauptrollen begleiten oder zumindest mal die Chefarztposition oder den leitenden Oberarzt geben und darstellen. Das dort vermittelte Arztbild ist ein ausgesprochen paternalistisches.
Mhm. Und auch veraltetes, ne?
Angeblich. Nein, ich sage nicht angeblich. Na, damit ein veraltetes, also eins, was heute als überholt gilt und auch nicht zeitgemäß und auch nicht mehr als angemessen.
Ja.
Weil es soll ja nicht der Arzt für den Patienten entscheiden, sondern er soll mit dem Patienten gemeinsam auf Augenhöhe entscheiden, soll den Patienten mitnehmen, soll ihn informieren im Rahmen seiner Verstands- und Verstehensmöglichkeiten. Und das ist ein hehrer Anspruch, keine Frage, den zu erfüllen ist nicht einfach, aber dem kommt er eben auch aus Zeitgründen oder Mangel an Zeit häufig nicht in dem Umfang nach, dem man es vielleicht gerne möchte. Also insofern, dass das Bild, was dort gezeichnet wird, ist eins, was mit der Realität nichts zu tun hat.
Übrigens auch noch ein Effekt, den man hat, wenn man diese Fernsehserien guckt. Man glaubt zum Beispiel zu sehr an die Wirksamkeit von Antibiotika. Weil Dr. House zum Beispiel fast, also ich sage nicht fast alles, aber eine Menge Sachen mit Antibiotika löst, was wahrscheinlich unrealistisch wäre, was aber natürlich vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass Patienten da sitzen und sagen, ich will jetzt Antibiotika haben.
Ja, das ist aber schon auch schon passiert. Kann durchaus sein, entspricht natürlich der Zeit, ich weiß nicht, wann die gedreht worden sind, die Folgen von Dr. House. Ist bestimmt 20, 30 Jahre her oder so.
Ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann.
Schätze ich mal, jedenfalls in den Zeiten waren im angelsächsischen Raum, England, USA, der Einsatz von Antibiotika relativ strikt und häufig. Mhm. Also das entsprach vielleicht sogar dem grundsätzlichen Behandlungsduktus an dieser Stelle. Ja. Da hat man sich ja ein bisschen von abgekehrt, sinnvollerweise, und weiß, dass das gar nicht gut ist. Aber Sie haben völlig recht. Da können natürlich Dinge entstehen, Ansprüche oder Vorstellungen, die sind so irrig, mit denen muss man sich dann aber auseinandersetzen, wenn man in der Realität angekommen ist.
Und zwei Dinge, die vielleicht auch noch bemerkenswert sind, die auch den Berufsalltag der Ärztinnen und Ärzte beeinflussen könnten, ist Leute, die wahnsinnig viel Ärzteserien gucken, die unterschätzen Krankheiten. Also die halten tödliche Krankheiten oft für deutlich harmloser, denn im Fernsehen werden die Menschen ja meistens durch ein Wunder geheilt.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob die deswegen nicht zum Arzt gehen, aber das ist natürlich
das falsch, aber vielleicht hilft die Hoffnung ja trotzdem der Heilung.
Ja, als Placebo-Effekt sozusagen.
Ja, das wäre schön. Also man weiß, das ist übrigens wissenschaftlich erwiesen und evident, dass eine positive Grundeinstellung zum Leben an sich, vielleicht auch zu dem möglichen Heilungsprozess einer schweren Erkrankung etc., messbare Veränderungen im Immunsystem wirkt, die sich positiv auswirken können.
Haben Sie vom Morbus Mohl mal gehört?
Nein.
Kann ich Ihnen erzählen. Der Herr Mohl war ja der Moderator lange von Gesundheitsmagazin Praxis.
Ah, ja.
Man spricht so scherzhaft von dem Morbus Mohl, weil früher gab es da noch nicht so viel Fernsehen. Und wenn abends dann was lief über, sagen wir mal, Schilddrüsenunterfunktion, dann saßen am nächsten Tag die Menschen in den Wartezimmern und haben das bei sich selber diagnostiziert. Das gibt es aber immer noch, nur dass man heute eher Google fragt.
Ja, wollte ich sagen, sowas gibt es immer noch, aber das ist ja sozusagen noch viel heftiger geworden.
Ja, erzählen Sie mal.
Ja, weil es ja inzwischen nicht nur einen Dr. Dr. Mohl gibt, sondern es gibt ja tausende von Mohls, jeden Tag neue, die im Internet zu besichtigen und nachzulesen sind. Ja. Und das führt natürlich schon dazu, dass, wir haben so aus Jux schon vor Jahren gesagt, ein anständiger Patient kommt mit feststehender Diagnose in die Praxis.
Okay, das, der hat sich gut vorbereitet.
Das war natürlich ein Gag und ein Jux, aber nichtsdestotrotz ist der Grad an Informationen ausgeprägt und das gehört schon auch zu den Herausforderungen, das zu sortieren. Mhm. Weil vieles davon ist unter Umständen sogar ganz zutreffend. Mhm. Manches aber eben überhaupt gar nicht. Und das voneinander zu bringen, ist ja für einen Laien nicht einfach und für einen Arzt manchmal auch nicht.
Ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist ja, ich bin ja immer für Fortschritt und ich bin auch für Recherche und kann auch gut googeln und so. Aber was mir natürlich völlig fehlt, ist der Kontext. Das heißt, ich habe drei Symptome, die können wahrscheinlich genauso, keine Ahnung, leichte Kreislaufprobleme, kann genauso sein wie, keine Ahnung, ein Gehirntumor. Ja? Und ich als Laie, wenn ich jetzt zum Schreckhaften neige, dann bin ich schon tot, bevor ich in die Praxis gehe.
So, nicht? Und dazu, wir haben ja den Vorschlag gemacht, dass man an sogenannten Ersteinschätzungsinstrumenten arbeitet, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, in denen ein Gespräch möglich ist mit einem Avatar, der einen befragt, was man für Beschwerden hat, wie die aussehen, wann die auftreten, aber dafür gezieltes Befragen dann einkreist, worum könnte sich das handeln. Ein guter Arzt mit viel Erfahrung kann allein aus der Anamnese, allein aus dem Befragen des Patienten einen ganz, ganz großen Teil von denkbaren möglichen Diagnosen durchstellen. Ausschließen. Mhm. Und das kann die künstliche Intelligenz aber genauso, wenn man ihr es vernünftig beibringt. Und da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit. Und das kann helfen oder könnte helfen, das, was Dr. Google ausgelöst hat, dann durch künstliche Intelligenz auch wieder einzuhegen und dafür zu sorgen, dass man den größten denkbaren Unsinn schon unter Umständen vorher beseitigt hat.
Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die KIs, die das dann machen, nicht wie andere KIs zum Halluzinieren neigen und Krankheiten erfinden, die es gar nicht
gibt. Das ist völlig richtig, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist, dass hält sich das einigermaßen in Grenzen und das ist eine Frage der Kontrolle und des Trainings dieser Funktionen und da haben wir, glaube ich, schon einen ziemlich guten Grad erreicht.
Ich habe mir eine Frage überlegt, könnten Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel über Ihr Elternhaus und Ihre Karriere, das wäre so eine schöne schmonzettige Familienserie, Ärztegenerationen in Bielefeld über eine realistische Leiden in einer Hausarztpraxis.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, was ich. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich mir, also mitzuspielen in einer solchen Serie.
Nö, Sie könnten einfach für den Stoff sorgen. Das spielt dann schon jemand, der ein guter Schauspieler
ist. Also ich finde dann die Rolle des Schiffsarztes noch irgendwie, die ich am vielleicht attraktivsten fände. Mein Vater ist mal als Schiffsarzt gefahren, zweimal. Einmal nach Südamerika mit dem Flaggschiff der Hamburg Süd, von Hamburg nach Rio de Janeiro und Buenos Aires. Hat ihn sehr beeindruckt. Damals flog man noch nicht, sondern es waren Schiffe, die brachten Passagiere dorthin und Stückgut. Die Schiffe mussten damals sehr lange in den Häfen liegen, weil es noch keine Container gab. Das Stückgut wurde einzeln dann gelöscht und ausgeladen, was dazu führte, dass man unter Umständen auch 8 oder 10 Tage in Rio lag. Mhm. Und die Mannschaft, insbesondere die Offiziere, dazu zählte der Schiffsarzt ja eben auch, waren dann eingeladen in den Botschaften und in feinen Gesellschaften und konnten gut essen und trinken und haben sich wunderbar vergnügt. Mein Vater kam, glaube ich, ziemlich proper wieder nach den 3 Monaten Südamerika-Tour mit dem Schiff. Und dann ist er nochmal als Schiffsarzt mit einem Fischereischutzboot der deutschen Fischereiflotte gefahren. Das war etwas härter vor Grönland und im Orkan und so. Das war eine ganz andere Erfahrung. Die hat ihn so beeinflusst oder beeindruckt, dass er eigentlich nie wieder zur See gefahren ist und einen höllischen Respekt vor dem Meer hatte. Insofern der Schiffsarzt, weil der kommt wenigstens ein bisschen rum und das hat ja dann auch vielleicht exotische Ziele, kann das mit sich bringen. Also das könnte ich mir vorstellen.
Schöner Stoff. Und wer soll Ihren Vater dann spielen in der Serie?
Das mache ich selbst.
Das machen Sie dann selbst. Ja, wunderbar. Dann lassen Sie mich vielleicht, normalerweise haben Sie immer das letzte Wort, aber ich habe noch was Schönes mitgebracht. Ebenfalls in einer englischsprachigen Talkshow hat ein Comedian mal gesagt, also Schauspieler sind einfach wertvoller als Ärzte. Denn eine Behandlungsweise lernen, das kann jeder. Aber dabei dann auch noch in die richtige Kamera zu gucken und so gut auszusehen wie George Clooney, das wäre eben ein seltenes Talent. Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.